Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Die Fußball-Bundesliga ist zurück, ohne Publikum und ohne Jubeltrauben, dafür mit maskierten Auswechselspielern und mit desinfizierten Bällen. Normal ist das nicht, aber notwendig, sagen die Verantwortlichen im deutschen Profifußball. Mit einem dieser Verantwortlichen spreche ich jetzt darüber, wie das so ist in dieser neuen Fußballrealität. Zugeschaltet aus Hamburg ist Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli und Mitglied im Präsidium der deutschen Fußballliga DFL, dem Zusammenschluss der 36 Profiklubs in Deutschland. Guten Tag, Herr Göttlich.
Guten Abend.
Herr Göttlich, St. Pauli hat heute gegen Nürnberg 1-0 gewonnen, und zwar im ersten Geisterspiel in der Geschichte des Vereins zu Hause. Wie war das für Sie im Stadion? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich hätte auf den Sieg verzichtet, wenn wir dafür kein Geisterspiel gehabt hätten, um es sehr deutlich zu sagen. Denn für den FC St. Pauli sind Spiele ohne Zuschauer natürlich wirklich sehr unzufriedenstellend, denn ja, das Herz von St. Pauli pumpt in dem Moment, wo die Leute, und zwar 30.000 Leute hier im Stadion sind und auch deutlich mehr als nur ein reines Fußballspiel anschauen, sondern sich treffen und auch sehr meinungsstark und lautstark ihre Position klar machen. Und so etwas fehlt und so etwas hat heute auch sehr gefehlt. Auf der anderen Seite, 3 Punkte waren natürlich auch sehr wichtig.
Sie haben die Fans angesprochen, die hatten ein großes Banner angebracht im Stadion, auch wenn sie nicht selber vor Ort sein konnten. Fußball lebt durch seine Fans, Reformen jetzt stand da drauf. Andere Ultragruppen haben sich in der vergangenen Woche auch erklärt und haben sehr deutlich kritisiert, dass die Vereine die Saison jetzt als Geisterspiele durchziehen wollen. Was sagen Sie denn diesen Fans, die das Agieren so kritisieren?
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Wir haben uns sehr früh mit Fangruppierungen, aber auch innerhalb unserer Gremien unterhalten und haben auch sehr kontrovers diskutiert. Und es ist für uns alle die beste aller schlechten Möglichkeiten. Und das will ich ein bisschen erklären in dieser Dreifaltigkeit, die sozusagen auch in vielen bei uns im FC St. Pauli, zumindest in den Gremien, liegen. Es gibt die Verantwortung, die man auf Seiten in meiner DFL-Funktion hat. Dort geht es um die Sicherung der 36 Standorte und um ein Konzept, um am Ende wieder Spiele möglich zu machen und in Gang setzen zu können, eben um diese Sicherung der 36 Standorte hinzubekommen. Als Präsident des FC St. Pauli geht es um sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar nicht nur denjenigen, die gegen den Ball treten, sondern auch sehr vielen anderen, denen wir eine Verantwortung gegenüber haben. Und diese Verantwortung können wir in allererster Linie nur dann gerecht werden, wenn es auch wirtschaftlich bei uns funktioniert. Und der dritte Aspekt ist natürlich Oke Göttlich als Fan, wie sehr viele andere von diesen Vereinen, und der natürlich sich nie hätte erträumen und erwünscht oder sich vorstellen können, dass wir hier Geisterspiele am Millerntor erleben werden, aufgrund einer Pandemie, auch bei der es natürlich in allererster Linie wichtig ist, dass Menschen gesund bleiben, wir Abstand halten, wir Masken tragen. Und insofern war ich vor allen Dingen auf dem Weg hierher beeindruckt zum Stadion, als ich durchs Viertel radelte und sehr viele Menschen auch von Seiten des FC St. Pauli gesehen habe, die als aktive Bürgerinnen und Bürger hier vielen Menschen geholfen haben, die in Notlage geraten sind. Denn ich möchte mal ganz ehrlich sagen, ähnlich wie diese 3 Ebenen, die ich gerade besprochen habe, im Rahmen meiner Person finde ich es insgesamt auch wichtig, dass wir vielleicht auch gesellschaftlich einen Punkt mal ansprechen. Es ist nichts Verwerfliches daran, dass man auf der einen Seite als eine Person Covid-19 sehr ernst nimmt und alle Maßnahmen unternimmt, diesen Virus einzudämmen, aber gleichzeitig auch Sorgen um Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen hat und auch in sich selbst noch den Punkt, dass natürlich auch zunehmend autoritäre Maßnahmen getroffen werden, die einzelne Leute in ihren Freiheitsrechten beschränken. Und ich glaube, wenn man die Schnittmenge all dieser 3 sehr holzschnittartig jetzt hier argumentierten Punkte nimmt, dann trifft es so ziemlich meine Gefühlslage, in der ich mich befinde. Und ich sehe mich tatsächlich als Person und Verantwortungsträger und auch als ehrenamtlich tätiger, vollhaftender Funktionär all diesen drei Themen gegenüber verpflichtet. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein ziemlicher Spagat.
Persönlich dann wahrscheinlich auch schwierig. Wie trennt man das denn? Also es gibt ja Entscheidungen, die die DFL treffen muss und im Präsidium sitzen ja genauso wie Sie auch andere Vereinsvertreter. Wie schafft man das tatsächlich, sozusagen die Hüte so schnell zu wechseln, dass man Entscheidungen trifft, die vielleicht für das Gesamtkonstrukt, für die 36 Profivereine gut sind, aber für den einzelnen Verein, in Ihrem Fall FC St. Pauli, vielleicht nicht gut sind?
Ja, das ist genau der Spagat, den man gehen muss. Und das ist sehr häufig auch in Funktionären oder in politischen Entscheidungsbildungen natürlich sehr wichtig. Wo ist welcher Schaden größer einzuschätzen als die Folge einer anderen Entscheidung? Und dieses Abwägen der Entscheidung, dafür hat man Verantwortungsträger auf verschiedenen Ebenen in einem politischen System, in einem Vereinssystem. Und ich kann einfach nur sagen, dass diese Meinung des FC St. Pauli, dass Geisterspiele natürlich wahnwitzig, schwierig und ein wahnsinniger Einschnitt in all das, was wir unter Fußballkultur als FC St. Pauli verstehen, natürlich darstellt und gleichzeitig aber das Aufwiegen gegen mögliche Folgen wirtschaftlicher Natur, selbstverständlich, da braucht man auch gar nicht drüber hinwegzusehen. Und welche Folgen dies auch für Menschen im Umfeld von Vereinen oder von Clubs haben wird. Und insofern ist es eine Abwägungsentscheidung, die mit Sicherheit nicht einfach ist. Und ich glaube, in pandemischen Situationen und Lagen, in der wir alle noch nicht waren, muss man sich nur darum bemühen, möglichst eine Entscheidung mehr treffen, die richtig ist, als eine zu viel, die falsch gewesen wäre.
Jetzt ist die Entscheidung gefallen, Geisterspiele durchzuführen. Ist ein möglicher Folgeschaden davon, dass auch dem letzten Romantiker klar geworden ist, beim Profifußball geht es vorrangig um Geld und nicht um eben diesen romantischen Aspekt von Fußball? Und sorgt das vielleicht auch dafür, dass, wenn man sich die Umfragen anguckt, der Rückhalt in der Bevölkerung für diese Geisterspiele in den vergangenen Wochen sich verändert hat und jetzt deutlich mehr sagen, wir finden es eigentlich nicht richtig, dass gespielt wird? Ist das ein Folgeschaden, den man in Kauf nehmen muss in dieser Situation?
Ich finde es sehr interessant, was Sie sagen, weil es ist nicht nur so negativ, wie Ihre Fragestellung es suggeriert. Denn es zeigt sehr deutlich, dass es ein breites Thema gibt, warum wir diese Spiele spielen müssen. Und das sind in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Aber auf der anderen Seite hilft es auch, um gemeinschaftlich, gesellschaftlich dieses Thema natürlich als Startschuss zu begreifen, dass sich viele Dinge übrigens in unserer Gesellschaft hoffentlich auch nach dieser Pandemie verändern werden. Denn wir haben unfassbar viele Themen, nicht nur im Fußball, sondern in allen gesellschaftlichen Belangen, die wir uns genauer nach dieser Pandemie angucken müssen. Wir debattieren auch wir beide jetzt extrem viel über den deutschen Fußball und was er sich entweder herausnimmt oder vielleicht gerechtfertigtermaßen herausnimmt. Aber wir treffen jeden Tag Entscheidungen, wo wir bei Firmen einkaufen, die keine Steuern in Deutschland bezahlen und damit das Sozialsystem nicht unterstützen. Das thematisieren wir aber deutlich weniger langanhaltend und kritisch, als wir jetzt zum Beispiel über mehrere Wochen den deutschen Fußball betrachtet haben, was keine Rechtfertigung ist. Denn der deutsche Fußball in sich hat sehr viele Aspekte, die er auch seiner sozialgesellschaftlichen Verantwortung, seiner fankulturellen Verantwortung gegenüber zu treffen hat, um bitte solche Geisterspiele nie mehr wieder möglich machen zu müssen.
Und der deutsche Fußball, beziehungsweise ein Teil seiner Vertreter, weil man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, sorgt ja aber auch dafür, dass der Fußball immer wieder im Gespräch bleibt und ja auch dann negativ im Gespräch bleibt. Also wir haben einmal das Video von Salomon Kalou, wo gegen die Hygieneregeln verstoßen wurde, aber es sind halt auch in der Vergangenheit ja auch einfach von Akteuren im System, wir können über goldene Steaks reden von Franck Ribéry, wir können über die Führerschein-Affäre von Marco Reus sprechen. Da sind ja so ganz viele Aspekte, wo man als Normalbürger auf den Fußball schaut und denkt, da läuft irgendwas verkehrt. Glauben Sie, dass diese Krise auch dafür gesorgt hat, dass diese Gefühle, die unterschwellig da waren, jetzt noch mal richtig rausgebrochen sind?
Ja, und deshalb ist es auch gut, dass sie rausbrechen, weil in dem Moment, wo wir endlich auch mal anfangen, nicht nur über goldene Steaks und zwar über Jahre zu sprechen und es alle Woche irgendwo in einem anderen Zusammenhang wieder als Ausbruch
Ist halt ein sehr
gewisser.
plastisches
Ja, es
Beispiel.
ist ein sehr, genau, aber wenn, genau, das ist auch richtig so. Nochmal, weil ich hoffe, dass es den Menschen insgesamt ja auch ein Bild dafür gibt, dass wir gucken müssen, wo gibt es diese Auswüchse auf anderer Ebene? Stichwort Klima, Stichwort Lebensmittelherstellung, Stichwort Großhandelseinkäufe, Versandhäuser. Wo müssen wir überall mal viel tiefer drüber sprechen als, und das ist eben der Fußball, der im Brennglas steht und ein großes gesellschaftliches Gesamtthema scheinbar triggert, dass wir auch alle miteinander drüber sprechen, wo sind die Themen, die für diese Gesellschaft am Ende relevant und richtig sind. Und ich finde, der Fußball muss jetzt dringend einen Beitrag dazu leisten, damit er eben nicht die Bodenhaftung noch weiter verliert und den Menschen, sage ich mal, so viel in dem Sinne abverlangt, wo man kein Verständnis mehr dafür hat, wie gewisse Auswüchse sind. Ich hoffe aber, dass der Fußball auch dazu dann weiterhelfen kann, auch weitere Themen bei den Leuten in Gang zu setzen. Denn es geht nicht nur um die goldenen Schnitzel, sondern es geht auch darum, dass wir im Lebensmittelmarkt alle Schnitzel für 80 Cent kaufen müssen, weil es uns sozial so schwer geht. Und wir müssen uns auch darüber unterhalten, warum in systemrelevanten Berufen wie im Gesundheitssystem in so einer pandemischen Situation Pflegerinnen und Pfleger und Mütter und Familien anstelle 2, 3, 5, 8 erst bedacht werden, wo man anderen Firmen oder Wirtschaftszweigen oder auch dem Fußball für die Gesellschaft zumindest so wahrgenommen ein größeres Gehör schenkt als diesen Themen.
Warum glauben
Und
Sie, ist das so?
dafür, das versuche ich gleich noch zu beantworten, aber mir ist ganz wichtig, der Fußball wird momentan natürlich in dieser gesellschaftlichen Debatte, hat er sich auch selber ausgesucht, für all diese Ungerechtigkeiten, die da sind, natürlich auch plastisch hergenommen. Vom goldenen Schnitzel bis hin zu, die setzen jetzt mehr oder weniger Geisterspiele durch. Und es liegt daran, dass es im Fußball natürlich Auswüchse gibt, die man auch nicht von der Hand weisen kann, die wir uns genau angucken müssen und wo ein nationaler Verband sehr wohl, vielleicht auch mal abseits des internationalen Wettbewerbs, schauen muss, was können wir verändern, damit die Menschen wieder mehr Spaß an diesem Volkssport Fußball haben? Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, und wir haben diese ambivalente Debatte, dass es natürlich auch vielen Leuten, die sollten wir nicht vergessen, dann doch auch wieder Freude gemacht hat, an diesem Wochenende Fußball zu gucken. Das macht all diese Diskussion so wahnsinnig schwer und diese Gesamtdiskussion so wahnsinnig populistisch, weil sowohl der Fußball immer die große Bühne für sich beansprucht, teilweise zu Unrecht, teilweise vielleicht auch mal richtig, aber auch sehr viele Diskussionen momentan auf seinem Rücken passieren, die eigentlich auch Ungerechtigkeiten auf vielen anderen Ebenen darstellen.
Warum hat denn der Fußball dann so eine große ausnehmende Rolle?
Der Fußball hat eine große ausnehmende Rolle, weil sehr viele Menschen diesem Sport über Jahrzehnte verbunden sind, weil es eine große soziale, lokale Veranstaltung ist, wo viele Menschen in ein Stadion gehen und weswegen diese Geisterspiele für sich genommen eben ein absolutes, tristes Bild darstellen und Menschen sich über den Fußball selbst irgendetwas angehörig fühlen, mit dem sie sich eben in Verbindung bringen wollen. Und das ist genau diese Schwierigkeit in dieser Debatte, ab welchem Moment genau ist wo was schiefgelaufen und wie schafft man es auch, partizipatorisch Meinungen mitzubekommen, die sich auch in diese Gespräche um die Zukunft des deutschen Fußballs mit einbringen können und sich nicht nur, sage ich mal, auf 3 oder 8 oder 15 Verbandsobere zu verlassen, die mal eben den Spielbetrieb regeln sollen.
Das
Und
heißt,
das ist.
konkret fordern Sie, höre ich raus, dass zum Beispiel auch deutlich mehr auf die Fans gehört wird oder zum Beispiel auch auf die Spieler. Wir hatten letzte Woche hier im Deutschlandfunk ein Interview mit Nevin Subotic, der auch gesagt hat, es müsste eigentlich auch mehr Mitspracherecht für die Spieler geben.
Also es ist doch überhaupt gar keine Frage, dass die Fans der Kern sind, warum dieses Spiel eine solche Begeisterung hervorruft. Weil Leute zum Fußball gehen oder ihn im Fernsehen gucken wollen, gibt es eine Faszination für dieses Spiel. Das liegt auch am Spiel. Und ich sage immer, wir müssen vor allen Dingen dieses Dreieck aus Sport, Kultur und auch Fans und Wirtschaft wieder neu justieren. Denn bisher, in den letzten Jahren, stand Wirtschaft an alleroberster Spitze. Und da gehört aus meiner Sicht ganz klar der Sport hin. Wir müssen den Sport an die Spitze setzen. Und das, was, und damit gebe ich Ihnen jetzt recht, auch Spieler natürlich hören, weil das sind die Sportler, die dieses Spiel ausmachen. Und wir auch Fans und die Fankultur natürlich hören müssen über das, was völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich lese übrigens auch in den letzten Wochen und Monaten sehr eifrig viele Beiträge, die von Fangruppierungen kommen, wo man sehr positiv erstaunt darüber ist, in welcher Fachkenntnistiefe dort Themen angesprochen werden. Und wir wären doch alle doof oder der deutsche Fußball wäre doof, darauf nicht zu reflektieren und auch mal zu gucken, wo sind jetzt Dinge schiefgelaufen und wo guckt man sich welche Themen etwas genauer an.
Welche Dinge sind denn aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
Einen letzten Satz noch, weil ansonsten wird man auch wieder leere Stadien haben, wenn die Stadien wieder besucht werden dürfen. Ja? Und da muss man sich natürlich, Stichwort, erleidet man unter Umständen einen Imageschaden, natürlich drauf vorbereiten.
Welche Fehlentwicklung hat es denn aus Ihrer Sicht gegeben, die Korrektur bedürfen?
Naja, selbstverständlich hat man sich permanent einem internationalen Rattenrennen angeschlossen, wo es wirklich immer nur darum ging, wer hat die finanziell nächste Idee, um noch mehr Geld in das ganze System pumpen zu können, um vermeintlich die Superstars zu dem Verein bringen zu können oder zu dem Club bringen zu können. Und das ist natürlich eine Spirale, die irgendwann natürlich im Nirvana endet, weil es am Ende wirklich ein Wettbewerb ist. Und das ist ja auch heute so, wo gewisse Staatsfonds gegeneinander antreten, als dass am Ende, sage ich jetzt mal wirklich, der Verein in einem gerechten Wettbewerb mit anderen Vereinen steht, wo man sagt, hey, der Sport, die Tagesform, die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Sportlers sorgen am Ende dafür, wer gewinnt und nicht, wer hat das größte Konto, mit dem er sich dann wiederum alle besten Themen zusammenklauben kann. Und insofern müssen wir wissen, und ich glaube, das ist das größte Problem für sehr viele Leute, die den Fußball beobachten, dass das Verständnis inzwischen da ist, dass dieser Wettbewerb im Kern über Jahre immer ungerechter geworden ist.
Europa ist ja der wichtigste Markt, aber das wäre dann ja, wenn man das ändern wollen würde, das wäre dann ja nichts weniger als eine Revolution.
Naja, also man darf auf jeden Fall nicht anfangen, zu kleinteilig zu denken. Das kann man schon mal sagen. Inwieweit ist dann europäisch auch im Zusammenspiel mit einem übrigens sehr vernünftig agierenden Christian Seifert und auch mit anderen UEFA-Teilnehmern dann auch in Richtung EU etwas verändern kann? Das hört sich alles immer so wahnsinnig schwierig und kompliziert an, aber man muss einfach auch mal Konzepte vorlegen, Konzepte durchdenken und am Ende auch mal als ein nationaler Verband den Mut haben, auch mal als erster vielleicht einen Weg zu gehen, wo man am Ende nicht sofort Applaus in Europa für bekommt oder vielleicht auch einige Juristen vielleicht sich Sorgenfalten ins Gesicht treiben lassen, aber trotzdem ist die Verbandsautonomie und der Verband derjenige, der entscheidet, wer an dem nationalen Wettbewerb wie teilnehmen darf. Und dass die Regularien, die es gibt, nämlich das Lizenzierungsverfahren, überhaupt uns teilweise durch diese Pandemie im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gerettet hat, das steht jetzt mal außer Frage. Dass sie uns nicht genug gerettet hat, um jetzt Geisterspiele machen zu müssen, das ist genau die Frage, die jetzt ansteht und was man jetzt braucht, um die nächsten Regularien zu finden, dass man hoffentlich nicht bei einer nächsten Krise wieder in einer Situation steht, wo man das Herz dieses Spiels, nämlich die Stimmung im Stadion, einfach rausoperieren muss.
Welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie denn, wenn nicht europäisch, dann vielleicht national so etwas zu beschränken?
Ich glaube, man hat sehr viele Möglichkeiten. Sie sind einfach natürlich nicht bislang angegangen worden. Es gibt verschiedenste Formen von Obergrenzen und damit meine ich nicht die gerade populär überall genannte Gehaltsobergrenze allein, sondern der Einsatz der Mittel ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Und es wird immer viel über den Vergleich auch mit den USA gesprochen, wo ein sehr kommerzielles Sportsystem existiert, was dann wiederum sehr sozialistisch reguliert ist, Aber, und auch da müssen wir nicht träumen, da werden natürlich auch Umgehungstatbestände teilweise eine Rolle spielen, die wir alle vordenken und mitdenken müssen. Und wir alle wünschen uns immer, dass man eine Regel hat, nach der sich alle halten und alles dann ganz gleich und gerecht wird. Ich sage Ihnen auch, wenn Reformen kommen, können sie am Ende nie eine Lösung sein, die für alle Zeiten immer Bestand haben oder wo es bestimmt auch wieder Clubs oder Vereine gibt, die meinen, sie sind besonders schlau und sie umgehen jetzt eine neue Satzung, neue Regeln. Und das ist eben die Schwierigkeit dieses Systems, dass man mit 36 Clubs und Vereinen in einem Wettbewerb steht, die dann am Ende nicht solidarisch miteinander sind,
Das
sondern
könnte ja auch
jeder.
darauf hinauslaufen, dass dann vielleicht solche Vereine wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund, die es sich eventuell leisten können oder die sagen, Deutschland ist mir nicht genug als Markt, ich möchte irgendwie weiter darüber hinaus. Und im Nationalmarkt ist das vielleicht zum Beispiel, wenn wir über gewisse Obergrenzen sprechen und sie würden nicht sonst an die besten Spieler kommen, dass die sich dann vom nationalen Wettbewerb verabschieden. Würden Sie
Wissen
dieses
Sie,
Risiko eingehen wollen?
das entscheide ich nicht. Und ich sage Ihnen auch, ich bin Vertreter eines Zweitligavereins, der seine Art und Weise hat, die Dinge zu sehen. Und wie Borussia Dortmund und Bayern München ihre strategische Zukunft im Profifußball betrachten, das ist nicht meine Aufgabe und das möchte ich auch nicht entscheiden. Ich glaube allerdings, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern ein wirklich extremes Vergnügen daran haben, dass es die DFL, 36 Profivereine, eine erste und zweite Liga gibt, in der man sich mit anderen deutschen Vereins- und Clubvertretern in einem sportlichen Wettbewerb misst. Und ich glaube, dass auch dort auf einmal erkannt wird, was hat man eigentlich Tolles an diesem nationalen Wettbewerb und wie wichtig ist denn eigentlich der internationale Wettbewerb? Und auch diese Fragestellung muss sich aber jeder selber stellen. Es ist nicht der FC St. Pauli, der Herrn Watzke, Herrn Rummenigge, Herrn Kahn oder Herrn Heiner irgendwelche Vorstellungen aufdrückt, sondern sie werden mit Sicherheit auch sehr klare Antworten und strategische Themen für sich haben. Und ich möchte jetzt auch mal was sagen. Es geht nicht immer um die großen Clubs Borussia Dortmund und FC Bayern, die für sich genommen auch schon unterschiedlich sind, sondern wir reden natürlich auch über Konstruktionen, die einer Überprüfung standhalten müssen und vielleicht auch einer zukünftigen Überprüfung standhalten müssen, nämlich Konstruktionen, wo im Grunde genommen reine Konzernvereine tätig sind.
Also wir können es
Ja.
ja benennen, Rasenballsport Leipzig, wo Red Bull sehr stark dahinter steht, oder die TSG Hoffenheim, wo über Dietmar Hopp sehr viel
Nicht, wir
Geld
müssen
rein.
auch nicht, es ist mir alles immer dann schon zu populistisch, wenn Namen genannt werden. Wir müssen uns sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten sämtlicher Vereine angucken und müssen dann auch mal eine Bewertung vornehmen dürfen, was ist daran eigentlich gerecht? Oder vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die Transformation von Fußball sprechen, was ist eigentlich sozial? Denn ich sage Ihnen ganz ehrlich, da gibt es mit Sicherheit ein paar Konstrukte, die unter sozialgesellschaftlichen Punkten gerade in einer pandemischen Phase mit Sicherheit hinterfragbar wären.
Was genau meinen Sie?
Es gibt, wie gesagt, Konzernstrukturen, die Gewinne privatisieren und Verluste vergemeinschaften. Und ich halte das in einer so großen Krise, vor der wir auch wirtschaftlich stehen, für echt schwierig.
Wie realistisch ist es, dass die Taskforce Zukunft Profifußball, die ja jetzt von der DFL gegründet wird oder ist sie schon gegründet, da tatsächlich solche weitgreifenden Reformen anstößt?
Ach, wissen Sie, ich nehme erstmal positiv zur Kenntnis, dass in einer absoluten negativen, kritischen Phase, in der wir uns alle nach wie vor auch durch das Virus befinden, dass überhaupt mal darüber nachgedacht wird, was wir eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier gemacht haben und was dazu führt, dass wir Fußballspiele durchführen müssen, ohne, wie gesagt, das wichtigste Gut, nämlich den Menschen, denen wir Spaß und Vergnügen bringen wollen. Und das ist eben, finde ich, der Ansatzpunkt, um darüber dann zu überlegen, wie kann man es machen? Wie partizipativ kann das sein? Welche Menschen sollen da in Taskforces oder einer Taskforce sitzen? Wo hat dann auch Diversität ihren Platz? Müssen da nur Männer sitzen? Müssen es nur Sportler sein? Müssen es auch Sportler sein? Aus meiner Sicht ja. Müssen Fans mit am Tisch sitzen oder Fanvertreterin? Aus meiner Sicht können wir den Fußball nicht permanent ohne die Menschen denken, die, wie gesagt, auch großen Spaß an diesem Sport hatten und übrigens auch die wahnsinnig wichtige Botschafter für diesen Sport sind. Und das wird eben auch ehrlicherweise negiert und auch immer in Anführungsstrichen steriler gehalten. Und diese Sterilität, die hat ihr Antlitz mit Sicherheit an diesem Wochenende durch Geisterspiele in Perfektion gezeigt, wenn wir anfangen, Fußbälle mit Desinfektionsmitteln abzureiben.
Nach all der Kritik, die Sie ja jetzt auch geäußert haben an dem gesamten System, können Sie als Privatperson den Fußball eigentlich noch lieben, so wie er im Moment existiert?
Ach, wissen Sie, ich habe mir immer zu eigen gemacht, dass wenn ich mich über irgendetwas beschwere, dann möchte ich nicht immer nur derjenige sein, der in der Ecke steht und meckert, sondern dann bemühe ich mich auch darum, Dinge verändern zu wollen. Da kann man auch krachend scheitern. Und ich nehme dieses Risiko an, weil ich sage, ich glaube, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel der FC St. Pauli mit einer Stimme am Tisch sitzt und auch über die Zukunft des Fußballs mit nachdenken darf. Und das, glaube ich, ist wichtiger, als dass man einfach sagt und deprimiert ist und glaubt, es gibt keine Veränderungsmöglichkeiten und deshalb lässt man es doch lieber ganz. Und ich bin ein aktiver Mensch und wir haben bei St. Pauli hier einen Spruch, der heißt, nicht nur meckern, sondern machen. Und insofern halte ich es für sinnvoll, dass der FC St. Pauli seine Stimme hörbar macht. Damit kann man auch krachend scheitern. Aber wir werden zumindest alles dafür tun und unsere Bemühungen in die Waagschale werfen, dass es Veränderungen in diesem Fußball gibt. Und da bin ich sehr froh mit meinen Zweitligakollegen Steffen Schneekloth und Rüdiger Fritsch von Darmstadt und von Holstein Kiel zusammensitzen zu können und wir uns wirklich auch mit der gesamten zweiten Liga gerade sehr gute Gedanken machen. Und da bin ich auch sehr froh über alle Kollegen, denn wir haben eine Solidarität in dieser zweiten Liga, die mit Sicherheit in den vergangenen Jahrzehnten ihresgleichen sucht. Und das hat sehr viel mit der Arbeit von Steffen und Rüdiger auch zu tun.
Wir kommen noch einmal zurück ins Tagesgeschäft, weil es ja unter der Woche auch die Debatte darüber gab, was passiert, wenn die Saison abgebrochen wird. Und da gab es dann ja doch Streit, vor allen Dingen in der ersten Liga, weil 10 Teams dafür waren, dass der Tabellenstand gewertet wird zum Zeitpunkt des Abbruchs und 8 Teams waren dagegen. Welche Regelungen sollte es denn aus Ihrer Sicht dabei geben bei einem möglichen Saisonabbruch?
Das Wichtigste ist, dass wir in dieser Krisenphase am Ende eine gemeinschaftliche Lösung finden, die den kleinstmöglichen Streit verursacht. Das muss man ganz deutlich so sagen, sowohl auf juristischem als auch auf emotionalem Wege. Denn wir befinden uns alle in einer Ausnahmesituation. Wir haben alle in den letzten 8 Wochen, ich glaube, miteinander sehr viele Excel-Dateien, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Variablen berechnet, um unsere Standorte irgendwie auf eine völlig unwirkliche Zukunft oder eine neue Normalität einzustellen. Wie können wir Fußball spielen mit Zuschauern, ohne Zuschauer, mit Teilzuschauern? Ab wann kann man wieder Fußball spielen unter Umständen? Und insofern sind wir da alle miteinander gerade in einem absoluten Nebel unterwegs, in dem wir stochern.
Auch wenn es im Moment Nebel ist, eine Scheine muss ja wahrscheinlich trotzdem bald fallen. Wie bewertet man denn dann, was ist die beste schlechte Möglichkeit?
Genau, das ist ja ein viel zitierter Satz in diesen Tagen, die beste schlechte Möglichkeit. Und deshalb hält man sich erstmal daran, was die Spielordnung vorgibt. Und die Spielordnung gibt vor, eine Saison möge bitte beendet werden und dann wird es Aufsteiger geben und dann wird es Absteiger geben. Ob das und diese Spielordnung so noch haltbar sind, ja, das hängt ja auch davon ab, wie verlaufen die nächsten Spieltage, wie verlaufen die Krankheitsverläufe, beziehungsweise gibt es weitere Krankheiten oder weitere Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt innerhalb der DFL, aber auch beim FC St. Pauli, treffen wir teilweise alle 36 Stunden eine völlig neue Entscheidung, weil es einfach völlig neue Grundvoraussetzungen gibt. Und das macht es eben so wahnsinnig anstrengend und schwer. Und deshalb finde ich nicht, dass wir jetzt jedes Detail schon tot argumentieren müssen. Ich glaube, dass am Ende es Auf- und Abstieg geben wird. In welchen Variationen wage ich jetzt noch nicht vorauszusehen.
Und zum Abschluss müssen wir doch noch einmal über das DFL-Hygienekonzept sprechen, was ja die Grundlage ist, dass überhaupt jetzt im Moment Geisterspiele stattfinden. Aber dieses Hygienekonzept, dagegen wurde ja schon verstoßen von Salomon Kalou in seinem Video. Da gab es Regelbrüche. Wir hatten den Fall Heiko Herrlich, der trotz Quarantäne einkaufend war. Borussia Mönchengladbach ist nur 5 Tage in Quarantäne gewesen, anstatt 7 Tage. Welche Handhabung hat denn die DFL bei solchen Verstößen überhaupt zu agieren?
Naja, also am Ende, wenn es in dem Sinne Klagen gibt und Dinge gibt, die eine DFL zu regeln hätte, dann dürfte die DFL natürlich auch Ergebnisse und Folgen und Entscheidungen treffen. Dafür ist sie ja am Ende da. Ob diese dann, und das muss man auch immer deutlich vor dem Hintergrund sehen, dann angreifbar, juristisch angreifbar sind, ja oder nein, das ist dann ein immerwährender Abwägungsprozess, der wirklich nicht einfach und sehr kompliziert ist, gerade wenn man ein Konzept innerhalb der letzten 8 Wochen entwickelt hat, wo es natürlich auch permanente Anpassungen, permanente Verbesserungen gibt und bestimmt auch permanente Themen, wo ein hundertprozentiger Ablauf und eine hundertprozentige Sicherheit nicht abzubilden sind. Und da bitte ich auch immer so ein bisschen um Verständnis, wie schon zu Beginn dieses Gesprächs. Es ist wahnwitzig schwierig für uns, die in dieser Entscheidung auch stehen, auch diesen Punkt zu finden, wann dürften wir denn eigentlich jemals wieder anfangen, wenn wir, ich sage jetzt mal als Beispiel, ohne jetzt zu medizinisch werden zu wollen, einen aktuellen R-Wert von plus minus 1, circa 1000 Neuinfektionen pro Tag haben, bei 80 Millionen Einwohnern, wir ein Konzept am Ende vorgelegt haben, was vom Bundesgesundheitsministerium, vom Bundesinnenministerium und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales freigegeben worden ist. Und wer würde uns, also wenn das jetzt alles nicht reicht und wenn dann trotzdem, sage ich mal, eine laute Debatte darüber geführt wird, was daran alles schwierig, kompliziert bis unmöglich sein soll, dann frage ich mich, was wäre die Alternative? Müssen wir als Fußball und auch als der Wirtschaftsbereich Fußball, da brauchen wir nicht drum herum zu reden, erst dann wieder uns Gedanken machen dürfen, ob wir Fußball spielen dürfen, wenn es einen Impfstoff gibt? Wie gehen wir mit diesen Themen um? Und das ist wirklich eine tägliche Entscheidung, die wir natürlich mit Medizinern, Virologen, Politikern, Sportlern, Sportverantwortlichen, Kommission Fußball, im Präsidium permanent durchdenken. Und ich sage Ihnen, wir treffen sehr viele Entscheidungen jeden Tag. Und ich bin mir auch sicher, dass wir bestimmt einige Fehlentscheidungen dabei treffen. Und ich hoffe nur, dass am Ende eine Entscheidung mehr richtig war als falsch.
Ein Kritikpunkt, der ja in der vergangenen Woche auch geäußert wurde, war, dass die Vereine zwar ihre Corona-Tests an unabhängige Labore schicken, die Art und Weise, wie diese Tests durchgeführt werden, aber in den Händen der Vereine liegt. Warum gibt es da nicht tatsächlich eine wirklich unabhängige externe Stelle, die dann auch dafür sorgt, dass eben so eine Kritik nicht hochkocht und dann vielleicht wieder in der Öffentlichkeit gespiegelt wird?
Ich nehme diesen Punkt jetzt gerne auch noch mal mit in eine nächste Präsidiumssitzung und werde es noch mal ansprechen. Fakt ist aber auch, dass das Konzept, so wie wir es vorgelegt haben, von den 3 Ministerien abgesegnet worden ist. Wir diese Proben, die dort genommen werden, in Labore geben, die Großlabore sind, die natürlich sämtliche Zertifizierung und die Testverfahren sozusagen machen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt bestimmt Themen, wo man es noch besser hätte machen können. Und dennoch ist dieses Konzept, und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ohne es jetzt auch immer zu sehr in den Himmel zu loben, aber mit Sicherheit eins der durchdachtesten und stringentesten Konzepte, die innerhalb einer sehr kurzen Zeit übrigens auch für sehr viele andere gesellschaftliche Bereiche als Grundlage derzeit dient, um möglicherweise auch andere gesellschaftlich relevante Bereiche, kulturelle Bereiche wieder öffnen zu können. Und insofern kann ich diesen Punkt dann nur mitnehmen. Wir können ihn nochmal diskutieren. Aber ich glaube nicht und kann mir nicht vorstellen, dass es hier zu großen Manipulationen kommt, um hier einen Spielbetrieb am Ende durchzuziehen. Das ist mir dann etwas zu verschwörungstheoretisch.
Trotzdem, das Konzept ist auf dem Papier ja tatsächlich gut, dass es auch durch die Ministerien gekommen ist. Aber wir hatten halt in der Realität dann tatsächlich auch Menschen, die trotz des guten Konzepts sich nicht daran gehalten haben. Ab wann müsste man denn sagen, bei so vielen Fällen ist das Konzept zwar in der Theorie gut, aber dann vielleicht in der Realität nicht ganz umsetzbar?
Das ist eine sehr spannende Frage, die sich, glaube ich, Richter und Juristen jeden Tag in ihrem Beruf ganz häufig stellen. Ab wann ist welche Regel eigentlich inwieweit überschritten worden, als dass man jetzt welche Sanktionen für richtig erachtet? Und da überfordern Sie mich als Nichtrichter doch sehr mit dieser Frage, weil ich kann nur feststellen, dass wir bei ungefähr 1000 Profispielern und circa 3000 Menschen gesamt, die im engeren Umfeld dieses Spielbetriebes tätig sind, an allen 36 Standorten, bisher, ich sage es jetzt mal, über 5 Fälle sprechen. Und jetzt müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, wann ist was, wie, zu viel oder zu wenig. Und dann möchte ich auch noch etwas sagen. Wir müssen vor dem Hintergrund dieser abgrundtief schwierigen Lage für sämtliche Menschen doch auch ein Verständnis dafür haben, dass dort Fehler passieren können und dass Menschen in Ausnahmesituationen sind. Ganz egal, ob sie Fußballer sind oder ob sie Familienväter oder Mütter sind. Und ich halte es wirklich für schwierig, dass wir hier immer anfangen, sofort öffentlich über alles eine große Bewertung oder auch ein Richten teilweise haben, wo es mir manchmal wirklich ein bisschen dann zu übertrieben ist, welche Sanktionen gefordert werden. Es geht hier darum, dass am Ende durch eine enge Testung und ein enges Testverfahren gesunde Menschen gegeneinander, miteinander ein Sportspiel vollziehen mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Darum bemühen wir uns alle und wir versuchen es bestmöglich. Und ich verstehe auch jeden Menschen, jede Familie, jeden Menschen im Gesundheitssystem oder im Schul- und Bildungssystem, dass man das alles kritisch hinterfragen kann. Aber es sind auch teilweise Entscheidungen, die hat der Fußball nicht zu verantworten, sondern diese Diskussionen werden auf dem Rücken des Fußballs ausgetragen, zu Recht ausgetragen, weil der Fußball so populär ist. Aber es sind dann auch politische Entscheidungswege, die getroffen werden müssen, was zum Beispiel Testkapazitäten und Testungen von Mitmenschen angeht, in welchen Bereichen und was auch Öffnungen oder Nichtöffnungen von gewissen Sektoren angeht. Das hat der Fußball am Ende nicht zu verantworten und dort würde der Fußball auch dieser Rolle nicht gerecht werden können.
Sagt Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli und Präsidiumsmitglied der deutschen Fußballliga DFL hier im Deutschlandfunk Sportgespräch. Das Gespräch können Sie auch noch mal jederzeit nachhören in der DLF Audiothek. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.